Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir starten in die Saison hinein, nämlich mit der Nürburgring-Langstreckenserie, werden das Ganze intensivieren in dieser Folge. Schauen auf das, was uns dann erwarten wird und auch natürlich, was jetzt am Wochenende kommt, das in unserer Vorausschau zur NLS 2025. Das jetzt in dieser Folge. Ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe hier im GT-Talk. Und damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Und damit schauen wir auf die Nürburgring Langstreckensaison 2025. Die Saison 2024 war ja auch wieder spannend. Das kann man ja wieder nicht von der Hand weisen. Zwar ist das Meisterteam das gleiche gewesen, Adrenalin Motorsport, die das ganze Jahr dann doch im letzten Rennen wieder für sich entscheiden konnten. Wir blicken erstmal darüber, was sich in der NLS dieses Jahr tun wird. Wir haben neu mit dabei, nämlich wieder 10 Läufe, das muss man erstmal sagen. Wir haben einmal NLS Light, also wir haben ein zusätzliches Rennen, wenn man das so sehen möchte. NLS Light entspricht das Rennformat über 4 Stunden, was eben von Fahrzeugklassen der SP9, Cup 2, SPX und SP Pro nicht teilnehmen dürfen. Dies geschieht eben auch vor dem Hintergrund, dass einige Teams aus diesen Klassen zuvor bei 3 24-Stunden-Rennen innerhalb von nur 3 Wochen bestritten haben. Und das möchte man eben so ein wenig aus dem Weg gehen, das eben auch so ein wenig wahrscheinlich um das, ja, Ding mit der Nordschleife auch für die Permit B und dann auch tatsächlich für die Permit C Fahrzeuge, also der Stufe C Fahrzeuge und Stufe B Fahrzeuge zu fahren. Die Permit C kann man eben auf sehr einfachen Wege erlangen, ohne vorher Rennen gefahren zu sein, die unterhalb der normalen NLS ausgesiedelt ist. Also gemeint ist dazu die Rundstrecken-Challenge Nürburgring, nämlich die RCN. Das war man relativ schnell schon entschieden, das Ganze eben am 27. November 2024. Wir haben da in Ansatzweisen auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, wollen das natürlich intensivieren. Und dazu gab es dann auch gleichzeitig die neue BMW 325i Challenge, die dazu kommen wird mit vergünstigten Nenngeldern und vor allen Dingen eben an ambitionierte Teams ist dies ausgerichtet, generell wie diese NLS Light Veranstaltung. Man möchte so ein bisschen wieder auf das zurückkehren und sich auf das vielleicht zurückbesinnen, was die VLN, also die Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, so ein wenig mal war. Also nicht die Top-Fahrzeuge, die eigentlich ja nur eine Handvoll da waren, die ja jetzt so ein wenig, aus einiger Sicht auch schon Überhand genommen haben. Und da möchte eben die NLS gegensteuern, sicherlich dann auch, um konstant für Starterzahlen zu kommen. Was wir auch haben, ist natürlich das Ding oder das Prozedere 24 Stunden Qualifiers, 2x4 Stunden Rennen, das haben wir mit dabei, 23., 25., 5. ist dann dabei, davor haben wir die 3 NLS-Läufe, also den ersten jetzt am kommenden Wochenende, dann am Ende Februar, also in gut einem Monat, das ADAC Ruhrpott Trophy Rennen, sowie auch dann am 10.5., also gut 2 Wochen vor dem Qualifiers, das Rennen zur Adenauer ADAC Rundstreckentrophy. In oder beziehungsweise nach dem 24-Stunden-Rennpause geht es dann weiter, 16.8., also dazwischen NLS Light 5.7. und regulär geht es dann weiter, 16.8. KW 6 Stunden ADAC Ruhrpokal, 13.9. ADAC ACAS Cup und dann 14.9. das ist dann Doubleheader mit dem Rhein-Nuldus Langstreckenrennen, ausgerichtet vom ADAC am 14.9. Also das ist ein Doubleheader-Rennen. NLS 9 ist dann das Barbarossa-Preisrennen und NLS 10 ist dann, so wie es genannt wird, das Final Race of Champions, nämlich das erste NLS-Sportwarte-Rennen, so wie man das ausschreibt, der 11.10.2025. Und wie gesagt, 24-Stunden-Rennen haben wir ja 19. bis 22. Juni 2025, das ist das Road to N24H, also das, was wir hier auch mit begleiten werden. Wie gesagt, das haben wir schon mal so ein bisschen abgehandelt. Also neue Klasse ist mit dabei. Die BMW 325i-Klasse, also eine Klasse, die es zuvor ja nicht gab, also die 325i-Challenge, die ausgeschrieben worden ist, dass man über dies jetzt neu dazugekommen ist, was ja, man sagen muss, auch sehr, sehr stark ist, denn die V4-Klasse, wo man ja vorher angesiedelt worden ist, ist ja in dem Sinne in einem Verfall gewesen. Ist also für jetzt einige dann noch zu sagen, okay, gerade auch vielleicht aus dem Bereich dann aus der RCN auch hochzukommen. Klar ist die VT2 auch dort extrem im Kommen, heißt also, dass es gar auch generell einen Konkurrenzkampf geben wird, aber Parallelen dazu zu machen, eine Einsteigerklasse erstmal generell zu organisieren, ist schon mal eine feine Sache. Auf die Starterliste habe ich noch keinen direkten Zugriff darauf, deswegen bitte ich das für diese Folge zu entschuldigen. Das ist leider zeitlich bedingt ein bisschen schwierig, also von daher, das nehme ich gerade am Dienstagabend auf, deshalb entschuldigt mir so ein wenig dieses Nachholen dazu. Das versuchen wir dann in den kommenden Folgen dann auch wieder zurückzuführen, dass das eben passt. Dann schauen wir aber erstmal in dieser Folge natürlich auf das kommende Wochenende der NLS, blicken später dann auch noch nach unserer Vorschau eben auf das Wochenende der NLS zu sprechen, schauen dann auch noch auf das 24-Stunden-Rennen und auf die DTM dann im April, wozu es ja auch schon einige News jetzt die letzten Wochen gab. Schauen auf das Wochenende und blicken auf das Scherer Sportteam PRX Team. Da gehen Luca Ludwig und Markus Winkelhock an den Start für den Audi A8 LMS GT3 Evo 2. Pilotiert wird eben das Auto mit der Nummer 15 von Markus Winkelhock aus Bad Cannstatt und Luca Ludwig aus Bonn. Beide sagen, dass sie sehr glücklich sind, für das Team an den Start zu gehen. Auch Scherer Sport PRX Geschäftsführer Ron Moser ist ebenfalls bereit für den Start. Man sagt, man hat ein starkes Team und geht sehr zuversichtlich ins erste Rennen der Saison hinein. Und man hat mit Markus Winkelhock und mit Luca Ludwig eine sehr starke Fahrerpaarung an diesem Wochenende an den Start. Die größte Neuerung ist sicherlich, dass das Hauptracing-Team, das haben wir ja schon in der letzten regulären Folge gehabt zur NLS, das Lager Mercedes ja verlassen hat, das Ganze in Richtung Ford, und man wird an diesem Wochenende Premiere feiern in Deutschland mit dem Hauptracing-Team und dem Ford Mustang GT. Nach einer intensiven Test- und Vorbereitungsphase hat man jetzt eben für das HRT Ford Performance Team jetzt am Wochenende den ersten Einsatz unter Rennbedingungen dabei. Die Mannschaft tritt mit zwei Fahrzeugen an für das 70. ADAC Westfalen-Fahrt in der Klasse SP9 Pro, also in der ganz normalen SP9-Klasse. Man ist wichtiger Bestandteil des umfassenden Entwicklungsprogramms von HRT und dem US-amerikanischen Hersteller Ford, denn auch die US-Amerikaner aus Detroit wollen sich eben fest in Deutschland etablieren mit dem Ford Mustang GT, deshalb auch der Einsatz in der DTM, kommen wir später noch zu sprechen. Interessant dabei sind auch ein hochkarätiges Angebot, auch mit einigen Nordschleifen-Experten, mit der 2, da kommen wir erstmal dazu. Nico Bastian, der für Ford an den Start gehen wird, hat ja auch einige Erfahrungen gesammelt bei Mercedes und darf das jetzt auch eben im dicken Brummer des Muscle Cars nutzen. Ion Maini, gewechselt ja von Mercedes zu Ford, wird damit dabei sein, und Dennis Olsen ja seit letztem Jahr schon fest im Kader von Ford mit dabei, ist dabei, und der dreifache 24-Stunden-Rennsieger Frank Stippler wird eben der vierte erfahrene Pilot in dieser Reihung sein, die auf zahlreiche Erfolge den eben zurückblicken können. Der zweite Ford Mustang GT ist dabei mit der Startnummer 6. Das Line-Up bilden Dennis Fetzer, Yusuf Owega, David Schumacher und Dirk Müller. Dirk Müller ja auch schon lange unter den Fittichen von Ford unterwegs und freut sich da sicherlich auch wieder mit den US-Amerikanern mit dabei zu sein. Das größte Projekt war ja vor einigen Jahren das Ford GT-Projekt in der GTE-Pro-Meisterschaft der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das Auto gut zu erkennen durch die Partnerschaft mit dem Schmierstoffhersteller Ravenol. Ein Auto in blau und gelb gehalten, das andere Auto in gelb und blau gehalten. Also da setzt man auf das quasi unterschiedliche Design auf den jeweiligen Fahrzeugen. Das aber dann gut zu erkennen für euch dann an diesem Wochenende. Sind wir mal gespannt, weil hab da echt ein bisschen Erwartung drauf. Das Fahrzeug wird ja zusammen auch mit Yokohama, also dieses Reifenprojekt mit Yokohama und HRT wird weitergeführt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie man sich dort schlägt. Generell einfach mal das Auto live zu sehen, ist sehr, sehr erfreulich. Und das eben auf der Nürburgring-Langstrecken-Serie und dem 24-Stunden-Rennen wird auf jeden Fall ein Hingucker werden. Und auch Walkenhorst Motorsport wird an den Start gehen. Das Ganze auch wieder mit dem deutschen GT- und Langstreckensport, das an diesem Wochenende mit dabei ist. Detaillierte Infos zu ihrem Auftreten in den GT-Bereichen, unter anderem auch fürs 24-Stunden-Rennen, gibt man später bekannt. Aber man konzentriert sich jetzt erstmal auf die NLS, auf den ersten NLS-Lauf. Man wird aus der SP9 Pro AM-Klasse starten. Neben Teamgründer Henny Walkenhorst wird der langjährige Walkenhorst Motorsportpilot Christian Krongnes, der kürzlich zum Aston Martin Werksfahrer ernannt wurde, ins Lenkrad des Fahrzeugs greifen. Was für das Team Walkenhorst Motorsport gut sein wird, denn Christian Krongnes ist ja auch lange Zeit für das Team noch gefahren unter der Marke von BMW. Da dürfen wir sicherlich auch wieder ein gutes Line-up erwarten für die 24 Stunden vom Nürburgring. Da kommen wir gleich sicherlich ja auch nochmal drauf zu sprechen. Gehen aber erstmal weiter zu Mercedes, nämlich das Mercedes-AMG Team Gatsby startet mit zwei starken Fahrzeugen beim NLS-Auftakt. Man geht dort mit einerseits mit der 14, mit Maro Engel, mit dem kürzlich gewechselten Maxime Martin und Lukas Stolz an den Start. In der 17 ist es Ralf Aaron, Lukas Auer und Adam Christodoulou mit Mikkel Grenier. Beim Test am Freitag wird zudem auch Fabian Schiller am Platz des Cockpits dann auch wieder dabei sein, so dass die Ankündigung des Teams. Die ADAC Nürburgring Langstreckenserie startet eben in ihre 49. Saison und dabei ist eben auch dann GetSpeed Performance mit der Aufsetzung auch wieder mit Mercedes AMG. Dann kommen wir noch zum letzten Aufgebot, zu dem letzten großen Aufgebot, würde ich mal sagen, jetzt für die NLS. Falken Motorsport hat nämlich auch ihr Angebot oder ihr Aufgebot besser gesagt bekannt gegeben. Man setzt auf ein eingespieltes und erfolgreiches Fahrerteam in dieser Saison. Tim Heinemann, Nico Menzel, Sven Müller und Julian Andlauer sowie Alessio Picorello steuern erneut die beiden Porsche 911 GT3. Alle fünf Piloten konnten in vergangenen Saisons mindestens einen Gesamtsieg auf der Nordschleife feiern und hatten maßgeblich Anteil am Gewinn der letztjährigen NLS Speech Trophy. Einige schon lange mit dabei, wie zum Beispiel Nico Menzel geht in seine insgesamt dritte Saison. Sven Müller, für ihn ist es auch schon seit Jahren ein fester Bestandteil, dort im Falken-Team mit dabei zu sein. Ebenso wie der Franzose Julian Andlauer seit der Saison 2022 mit dabei. Alessio Picorello seit 2021 im Team von Falken Motorsport mit dabei. Und Tim Heinemann feierte letztes Jahr gemeinsam mit Sven Müller sogar seinen ersten GT3-Gesamtsieg auf der Nordschleife. Also von daher ist das etwas, was ja mit jung und alt, kann man fast schon sagen, nämlich Tim Heinemann, ja jetzt auch erst kürzlich zwar fest im Falken-Team mit dabei, aber dennoch jemand, der richtig stark mit dabei spielt, also sich fest auch in dieses Team etabliert hat. Hinzu kommen nämlich drei Neuzugänge, muss man sagen, die noch nicht für die japanische Reifenmarke am Start waren. Zum Beispiel Dorian Boculacci, Moritz Schuring und Dennis Marshall. Boculacci kämpfte sich über die Formel-3-Meisterschaft und die Formel 2 an die Spitze des GT-Sports. In der Saison 2023 gewann er damals die Meisterschaft in der französischen Porsche Carrera Cup. Im vergangenen Jahr startete Boculacci in der GT World Challenge Europe, wo er sich ausgerechnet auf dem GP-Kurs des Nürburgrings den zweiten Platz sicherte. Zu Moritz Schuring muss man einfach generell wenig sagen, nämlich in der vergangenen Saison ja schon Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren und belegte gemeinsam eben mit Mantai Racing und seinem Teamkollegen Richard Dies und Yasser Shahin den zweiten Gesamtplatz in der LMGT3-Wertung. Der 20-jährige Niederländer feierte sowohl in Spa-Francorchamps als auch beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans den Klassensieg. Zur Saison 2025 gelang ihm der Sprung in die DTM, wo wir später noch zukommen werden. Und Dennis Marshall ist eben der dritte Neuzugang, der neu bei Falken mit dabei ist, seit 2017 ja schon im GT3-Sport aktiv, feierte zahlreiche Erfolge, darunter Pole Positions und Podestplätze im ADAC GT Masters. In der vergangenen Saison feierte Marshall gemeinsam mit Frank Stippler, Christopher Mies und Ricardo Feller den Gesamtsieg beim 24-Stunden auf dem Nürburgring mit dem Scherer Sportteam PRX. Gemeinsam mit Falken Motorsport nimmt der 28-Jährige in diesem Jahr die Titelverteidigung fest ins Visier. Die altbekannten Startnummern sind auch wieder dabei, die 3 und die 4 bei den NLS-Läufen und die 33 und die 44 bei den ADAC 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und dann schauen wir auf das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und gehen dabei auf die Teams hinein. Es wird dieses Jahr echt spannend werden, weil drei 24-Stunden-Rennen hintereinander ist schon echt hardcore. Deswegen fällt auch hier und da so ein bisschen das Line-Up aus. Nicht so wie bei Banta EMA, die setzen weiterhin auf ein einziges Auto. Das liegt mit diesem Fahrerpaket vor. Kevin Estre, Ayrton Güven und Thomas Preining, die mit dabei sein werden. Man hatte ja letztes Jahr Platz 2 erreicht und das möchte man jetzt nach diesem vorzeitigen Abbruch beziehungsweise nach der ja nicht wirklichen Grünaufnahme dieses Rennens wieder fest ins Visier nehmen. Ayrton Güven ja auch wieder fester Bestandteil der Saison der DTM. Dann schauen wir auf BMW und die haben eben ganz klar gesagt, ja, diese 3 Wochen hintereinander, 24-Stunden-Rennen, das ist schon echt hardcore. Einerseits mit WRT, die sich nicht bekannt haben, bei den 24-Stunden-Rennen von Nürburgring mit dabei zu sein. Dann bleibt nur noch Rowe übrig in dem Sinne und aufgrund der Terminüberschneidung mit der IMSA und nur eben eine Woche Abstand zu den 24-Stunden-Rennen von Spa setzt Rowe Racing eben nur mit einem Fahrzeug mit dabei. Das liegt eben einfach auch, wie ja die Fahrerpaarungen bei BMW sind. Und man ist halt eben auf die IMSA und auf die 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit eingespannt. Und da ist das dann eben mit dabei. Und auch ein Fahrzeug von Rowe Racing kann dann nur gestellt werden. Das liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass das Spa 24-Stunden-Rennen auch nur eine Woche zwischen dem des 24-Stunden-Rennen liegt. Dennoch muss man sagen, ist das Fahreraufgebot sehr, sehr stark. Natürlich blickt man für Rowe Racing auf das zweite Gesamtsiegerfolg hinaus, sowie für BMW für den 21. Sieg beim Langstreckenklassiker. Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raphael Imbarciello und Calvin van der Linde werden sich über die 24 Stunden abwechseln. Farfus gewann 2010, Calvin van der Linde 2017 und 2022, also stehen schon mal bereits 2 in der Siegerliste des 24-Stunden-Rennen drin. Für Krohn und Marcello wäre es eine Premiere, einen Sieg beim 24-Stunden-Rennen mit dabei zu fahren. Beide Saisonrennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie am 22. März und am 26. März wird man eben darüber hinaus bestreiten vor dem 24-Stunden-Rennen. Auch ist es das erste Mal, dass der BMW M4 GT3 Evo mit dabei sein wird. Auch der BMW M4 GT4 Evo tritt in der Saison in die Hände von BMW Motorsport Kundenteams erstmals an der Nordschleife an. Das hat man auch bei BMW so kommuniziert. Selber sagt man, dass man mit der Gesamtsituation nicht ganz so zufrieden ist. Man wünscht sich da unter verdeckter Hand sicherlich ja auch eine etwas andere Terminfindung, weil wenn ihr mal schaut in die Kalender, 24-Stunden-Rennen innerhalb von 3 Wochen ist zwar für uns schön zum Zuschauen und auch sicherlich für diesen Podcast, aber was die Qualität angeht und jetzt gerade im speziell BMW, die ja dann doch auf allen Hochzeiten mittanzen möchten, ist das dann doch schon sehr extrem, was das was dann da die Findung angeht und deshalb leider aus Sicht der Münchner nur ein Fahrzeug. Und generell muss man sagen, jedes Auto, was irgendwie konkurrenzfähig ist, nehmen wir da gerne auf. Und das ist auch seit einigen Jahren das Team von Up Sportsline, die ja jetzt in diesem Jahr mit 2 Lamborghini mit dabei sein werden. Lamborghini generell einen Rückschritt, kann man fast schon sagen, gemacht. Denn man ist in der Langstrecken-Weltmeisterschaft ja nicht mehr vertreten. Man ist zwar beim Rennen der IMSA mit dabei, aber das ist jetzt nicht deren Aufgebot, was jetzt da in erster Linie gebraucht wird. Deshalb Mirko Bortolotti, Christian Engelhardt, Luca Engstler, Marco Mappelli und Jordan Pepper sowie Frank Pereira sind dabei. Man zählt insgesamt 6 Lamborghini-Werksfahrer auf. Zusätzlich kommt noch dazu der Spanier Dani Junker, der quasi als Freelancer mit dazukommen wird. Selber sagt man, mit zwei Autos bietet die doppelte Chance, die 24 Stunden ohne Zwischenfälle zu überstehen. So sagt es Martin Tomczyk in der Presse aus Sendung. Also das ist auf jeden Fall stark. Man setzt wieder auf vorherige Partner wie Red Bull, die den Auftritt stark mit dazu steuern, sowie Schaeffler, Südpack und HR, die prominent auf dem Auto wieder vertreten werden. Also das ein Auto, was auch wieder ein Fanliebling sein wird, denn das Auto war ziemlich bunt gesehen, also war auch sehr schick, der Lamborghini von der Abtruppe. Da freuen wir uns sicherlich auch wieder drauf. Und das dann eben in dem Sinne so ein wenig zum 24-Stunden-Rennen. Man selber hofft beim 24-Stunden-Rennen, dass das Interesse trotzdem groß sein wird. Also das wird auf jeden Fall groß sein auf Seiten der Zuschauer. Wie gesagt, mit dem Thema, wie sich dort die Starterzahlen mit dann gerade in Bezug zu den GT3-Fahrzeugen zusammensetzen, wird es dann interessant sein, aber wir haben ja auch einige privat eingesetzte Fahrzeuge, beziehungsweise dann auch die nicht vielleicht in erster Linie um den Gesamtsieg, sondern eher um den Klassensieg in ihrer Pro AM oder AM-Klasse kämpfen werden, die vielleicht ja auch für eine Überraschung gut sind, aber dennoch schauen wir immer gerne wieder auch in diesem Podcast auf die ganz kleinen Klassen, wie wir so sie immer gerne nennen. Dann schauen wir noch auf die DTM zum Abschluss dieser Folge. Dort gab es einen Paukenschlag, nämlich wird BMW nur zwei Fahrzeuge in dieses Jahr bringen. Das DTM-Feld wächst damit offiziell auf 23 bestätigte Fahrzeuge an. Wir haben bisher zwei Mercedes eingesetzt von dem Team Winboard mit Maro Engel und Jules Connor, ebenfalls Landgraf ja mit dabei, mit Lukas Auer, Tom Kalender aus Deutschland, also vier Mercedes insgesamt. Dann haben wir ab Sportsline eben mit zwei Lamborghini, mit Mirko Bortolotti, Niki Thiem. Grasser ja auch wieder mit dabei, mit zwei Lambos, mit Luca Engstrand und Jordan Pepper. Das Haupt-Racing-Team mit zwei Mustangs, bekannt ist zwar noch nicht, wer dort final starten wird. Manta Racing geht ja mit drei Fahrzeugen mit dabei, mit Thomas Breining, Alain Jean-Guyen und Moritz Schuring. Allied Racing mit zwei Porsche, mit Ricardo Feller, Bastian Buß. Und Dörr Motorsport eben mit ihrem zwei McLarens, mit Timo Glock und Ben Dörr, was ja schon etwas früher bekannt gegeben worden ist. Aston Martin kommt zurück in die DTM mit Jill Magnus und Nicolas Barré. Und MF Rai Racing mit drei Ferrari, mit Jack Aitken, Terry Vermeulen und Ben Green, der dazukommt. Und Paul Motorsport mit Maximilian Paul eben mit einem Lamborghini Huracan GT3 Evo in der Spec 2 Variante. Und Schubert Motorsport eben mit René Rast und Marco Wittmann. Also fällt in dem Sinne Sheldon van der Linde weg, der DTM Champion aus dem Jahr 2022, was extrem krass ist, dass man, oder das haben die Kollegen von motorsporttotal.com schon berichtet, dass es knapp werden wird für Sheldon van der Linde. Er verliert eben sein DTM-Cockpit und konzentriert sich stattdessen eben auf das Hypercar-Programm, das die Münchner in dieser Saison sowohl in der WEC als auch in der amerikanischen IMSA-Serie starten wird. Partner Shell, der letztes Jahr noch das DTM-Auto des Südafrikaners sponsert, hat seinen Vertrag ja schon zwar verlängert, legt aber eben seine Zukunft ebenfalls auf die Langstreckenprogramme der Münchner. Also beide BMW M-Hybrid V8 startet in der WEC in den Farben von Shell, sodass Sheldon van der Linde ja weiterhin immer noch das Gesicht der Marke bleibt. Die Designs zu Marco Wittmann und René Rast bleiben unverändert. Marco Wittmann weiterhin im Schaeffler-Design unterwegs und René Rast ja weiterhin in dem Design der Firma und des Unternehmens RoboMarkets. Generell muss man sagen, dass man überzeugt ist bei Schubert Motorsport, wie stark man aufgestellt ist. Sicherlich hätte man sich über ein weiteres Fahrzeug gefreut, aber wie gesagt, Sheldon van der Linde, das hat er auch bei Instagram so ein wenig gezeigt. Das Ziel ist es dann doch, irgendwie im nächsten Jahr wieder zurückzukehren. Natürlich, klar ist, wenn das Langstreckenprogramm von BMW so erfolgreich ist, dass es für Sheldon van der Linde natürlich auch sportlich so läuft, dass man da auch weitermachen wird, dann kann das natürlich auch noch um ein weiteres Jahr verlängert werden. Aber wie das dann final ausschaut, das muss man sagen, ist dann in dem Sinne noch in den Sternen. Also da sollte man nicht zu viel hineininterpretieren. Schön wäre es aber dennoch, wenn Sheldon van der Linde, der in Deutschland neben Kelvin van der Linde große Freude ja auch in der deutschen Fanbubble hat, da auch wieder zurückkehren kann. Das so ein wenig zur DTM, was das Thema Fahrer und Teams angeht. Wir haben noch eine News mit dabei, nämlich wegen den E-Fuels, die der ADAC mit dazu hat. Man hat ja vor kurzem den Hersteller gewechselt, denn das Unternehmen P1 Fuels aus Deutschland musste Insolvenz anmelden. Das bestätigte man eben auf Nachfrage von ADAC. Mit dem britischen Hersteller Coryton hat man jetzt eben einen neuen dazu geholt, der die Kraftstoff der DTM ausstatten wird. Pro Climate Racing wird dies heißen. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern maßgeschneiderter Kraftstofflösungen, hat eben sich auf die Entwicklung sowie Produktion innovativer Treibstoffe fokussiert. Der neue Kraftstoff bleibt chemisch unverändert. Demnach soll man eben da weiterhin auf das grundsätzliche Produkt von P1 eben in diesem Zuge nutzen können. Und was dabei interessant ist, dass man wohl die Rennen kürzer gestalten könnte. Im vorläufigen Reglement heißt es nämlich für die bevorstehende Saison, dass das Samstag- und Sonntagrennen wie im Vorjahr je ein Wertungslauf über 60 Minuten plus eine Runde durchgeführt wird. Doch hinter den Kulissen wird über eine Verkürzung der Renndauer gesprochen. Die Rede ist von 5 Minuten, die man abziehen würde. Das hat unter anderem mit eben dem neu vollsynthetischen Kraftstoff zu tun. Sonst ist man immer nur teilsynthetisch gefahren. Und in diesem Jahr wird man eben auf 100% setzen. Das war ja der Grund für die Umstellung für dieses Jahr. Man hat ja vorher auf Shell gesetzt, jetzt sitzt man eben auf den britischen Hersteller nach Insolvenz von P1. Und Grund ist dafür natürlich auch, dass man so ein wenig die Entwicklung gesehen hat in der GT World Challenge. Ursache dafür war ja dann der erhöhte Spritverbrauch durch die Einführung des 100%igen nachhaltigen produzierten Kraftstoff von Total Energies, bei dem aus der Weinernte gewonnenen Abfälle genutzt worden sind. Aber der Kraftstoff wurde dann eben dann doch etwas ein wenig erhöht. Selber sagte man aber, dass man eben schauen muss bei den Testfahrten, wie sich das Ganze auswirken wird. Auch ist das Ganze durch die Wiedereinführung von der Safety-Car-Regel, die aus der Class 1 wieder zurückkehren könnte. Man überlegt aktuell zum Beispiel, wie es in der Class 1 war, dass man die Safety-Car-Regel wieder einführen wird, dass man das Rennen verlängern kann, zum Beispiel um eine Runde. Das soll bezwecken, dass bei kurzfristigen Neutralisierung des Rennens kurz vor Schluss doch noch Spannung aufkommen sollte. Aber die Frage ist natürlich, wie sich das Ganze dann eben mit dem Sprit-Thema ausgehen wird. Auch ist ja derartige Änderungen ja auch immer mit den TV-Sendern der Live-Übertragung das wichtig abzusprechen, dass in dem Thema dann weiter in der TV-Partner ProSieben besprochen werden muss. Also bei der DTM wird auch viel diskutiert und das auch wieder beim Thema BOP. Dort aktuell das Thema SRO-BOP interessant. Die Ideal-BOP will man auserkoren, so wie es heißt, ein völlig neues System, was die SRO machen möchte. Gerechter, offener und vor allem transparent soll dies werden, dass im Vergleich zum Vorjahr die Basis eben auf Vorjahresgrundlage, will man darauf sprechen. Die SRO erstellt aus den Abläufen der jeweiligen Vorjahresrennen von allen entsprechenden Herstellern eine ideale BOP, die wir als Grundlage für 2025 nehmen, Video wird vorzeitig den Herstellern, Vertretern zur Kenntnis gebracht. Dazu können sie im Zeitraum von einer Woche in einem geschlossenen digitalen Raum Stellung nehmen, erklärt ADAC Motorsportchef Voss. Weiter heißt es, der Porsche-Vertreter hört also zum Beispiel die Wortmeldung und Vorschläge des BMW-Mannes. Ausgangspunkt soll eine BOP-Änderung auf Basis der Erfahrungswerte aus dem Vorjahr sein, inklusive nötiger Änderungen zum Beispiel an den Autos. Man dient also als Referenz für die BOP, die dann auf die jeweiligen Strecken zugeschnitten wird, sollte der Kurs im Vorjahr bereits genutzt worden sein. Diese Ausgangs-BOP wird den Herstellern spätestens 2 Wochen vor dem Event geschickt, ehe sie untereinander ausdiskutiert werden kann. Auch eine neue Kommission entscheidet über über die Herstellervorschläge, nämlich man wird die Reaktion nicht nur aus Smileys bestehen, Da wird sicherlich auch mal eine kritische Wortmeldung zu kommen sein. Weist Forst darauf hin, das wird dann auch mal ins Kalkül gezogen. Dafür hat man aber sich ein neues BOP-Komitee, eine Kommission entwickelt, die der DTM aus Claude Saumon, der also als SRO-Technikchef die BOP erstellt, sowie einem Vertreter von ADAC und DMSB entsteht. Die Kommission soll dafür zuständig sein, dass eben diese Kommentare der Herstellervertreter abgewägt und sich nochmals die Vorschläge angeschaut werden, die man von den Herstellern erwarten soll. So Voss, das Gremium stimmt dann auch über Änderungsanträge ab, die im Laufe des Events eingehen können. Also davon die BOP so ein wenig eine Revolution in der DTM, die dann mit der Ideal-BOP dort eingeführt werden kann. So, und wir sagen erstmal danke fürs Zuhören. Wir melden uns dann in der hoffentlich nächsten Woche wieder, da dann auch mit der Nachbetrachtung der NLS, dann auch mit Stimmen wieder in diesem Podcast dazu, jetzt dann auch wirklich regelmäßiger. Wie gesagt, es war terminlich und auch immer zeitlich ein wenig schwierig, immer so eine Podcast-Folge zu produzieren, gerade auch in dem Sinne mit der Vorbereitung. Ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich am Start. Es kamen ja auch einige Fragen, ja, wo bleibt denn die nächste Folge? Hier ist sie. Und die nächsten kommen dann auch dann doch sehr, sehr regelmäßiger. Jetzt auch natürlich mit dem Saisonstart in Deutschland, auch spätestens dann auch wieder regelmäßiger. Nicht nur spätestens regelmäßiger, sondern auch, wie gesagt, dann regelmäßiger mit der DTM. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.